Eine Entwicklung, die ganz wichtig war, dass nämlich der Mikroprozessor erfunden wurde. Da sehen wir vielleicht 20 Transistoren hier auf der rechten Platine. Und der erste Mikroprozessor von Intel, der hatte dann schon 2300 Transistoren auf einer Fläche so groß wie ein Daumennagel.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Genial und geheimnisvoll. Podcast aus dem größten Computermuseum der Welt, nämlich dem Hans-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Unsere heutige Episode ist genau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte entfernt von dem Roulette-Kessel. Um den und um einen eleganten Herrenschuh geht es in einer anderen Folge unserer Staffel Podcast aus dem HNF. Ich stehe hier an einer sehr beschaulich wirkenden Vitrine, die erstmal so mit unserem heutigen Thema, die Geschichte des PCs, für mich, Jochen Vierhoff, gar nichts zu tun haben scheint. Da sieht man überhaupt gar keinen Computer und gar nichts.
Nee. Wir stehen hier vor einer Vitrine mit Objekten so etwa aus den 1950er Jahren. Da gab es natürlich noch keine Homecomputer. Und wir wollen ja heute die Geschichte erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass Computer, die so ungefähr auch in dieser Zeit überhaupt erstmal erfunden und entwickelt wurden, wie es halt in dieser kurzen Zeit dazu kam, dass wir ab 1975 ungefähr auch Computer bei uns zu Hause hatten. Und diese Geschichte habe ich mir halt überlegt, kann man sehr schön beginnen, hier mit dieser, eigentlich mit dieser Gruppe von Elektronikbastlern am MIT, Massachusetts Institute of Technology, weil das waren die ersten, die so diese Modelleisenbahn genommen haben und Digitaltechnik hinzugefügt haben. Das heißt, die haben diese Eisenbahnen, diese Züge, die wir hier sehen, haben die angefangen mit digitalen Schaltungen zu steuern.
Ah, also hier steht jetzt erstmal nur, sind drei Bäume und zwei Häuschen und eine Kirche und zwei Triebwagen in schwarz-weiß-rot und davor aber schon verdächtige, so ein Gleisbett hätte ich beinahe gesagt, wahrscheinlich von unten die Gleise, ne? Und man sieht wie so eine Kupferspule, wenn ich total dummes Zeug erzähle, bremsen Sie mich, Herr Vierhoff, ne?
Auf jeden Fall.
So, eine Kupferspule und ganz feine kleine Drähte, die zu einem Signal zu gehen scheinen.
Ja, das war also zum ersten Mal, dass eben in einem Uni-Umfeld eigentlich junge Studierende, die sich für Elektronik-Basteleien interessiert haben, dass sie sich überlegt haben, wie man logische Schaltungen, digitale Schaltungen zu Hause benutzen kann. Also das war so vielleicht eine ganz wichtige Epoche, weil es eben, das war preiswerte Elektronik, das war Spielzeug, was man für zu Hause hatte. Und da hat man eben angefangen zu basteln. Und die Elektronikbegeisterten, die gab es auch in Deutschland, auch schon früher. Das waren dann eher so diese Funkamateure, ne? Die dann schon mal so im Bereich des Funkens auch selber was gebaut haben. Aber dass es eben mit digitalen Schaltungen losging, das ist ein guter Start unserer Geschichte.
Wo wird es von Ihnen aus weitergehen mit der Geschichte?
Ja, wir können uns einfach einmal ganz kurz umdrehen, denn hier sehen wir ein wunderschönes Exponat, das ist die PDP-8.
Muss kurz kichern, da drüber steht ein Minicomputer und das ist so groß wie ein Doppelschrank-Kühlschrank mit Eisfach.
Genau, mindestens. Eisfach. Und Minicomputer war damals schon, wir sind jetzt hier in den 1970er Jahren, diese Maschine kam zum ersten Mal 1960 raus, dieses wunderschöne Exemplar in diesen Rot-Braun-Tönen ist so jetzt von 1970, die PDP-8. Minicomputer, deswegen, wir kommen ja aus der Zeit, als Computer wirklich einen ganzen Raum gefüllt haben. Aber das waren Maschinen, die man eben kaufen konnte, die aber auch wirklich Zehntausende von Dollar gekostet haben. Also sehr teure Maschinen, die man an Universitäten oder in anderen großen Firmen, Instituten eingesetzt hat. Also das war definitiv kein Homecomputer, aber 1970 eine gute, leistungsfähige Digitaltechnik. Und wenn Sie hier mal in die Vitrine reingucken, das hat man alles noch so mit einzelnen Transistoren und so einzelnen Bauteilen aufgebaut. Und von diesen Platinen waren Dutzende, Hunderte in dieser Maschine drin, was diese Maschinen auch so teuer gemacht hatten. Also das war definitiv kein Computer, den man sich für zu Hause gekauft hätte.
Mal eben kurz diese kleinen Platinchen, diese winzigen Teile, die so groß sind wie ein Viertel Streichholz oder so, werden die alle von Hand, natürlich, ne? Wurden da alle von Hand rein?
Die wurden damals von Hand gelötet. Ne? Also diese Platinen wurden bestückt und ja, davon, da hat man schon lange dran gearbeitet.
Wenn es davon so viele in so einem Mini-Computer gab, dann war das ja klar, dass der auch wirklich irre teuer sein musste.
Also mir war es halt wichtig, wir hatten auf der einen Seite jetzt so diese Hobby-Elektroniker, die Hacking für Modelleisenbahnen von Märklin zum Beispiel gemacht haben. Die haben das zu Hause gemacht und das ist jetzt ein Computer von 1970, der an der Universität stand oder in großen Firmen. Und das war definitiv kein Homecomputer. Dafür war er viel zu teuer.
Was kam dann?
Ja, und dann kam eigentlich eine Entwicklung, die ganz wichtig war, dass nämlich die integrierte Schaltung, der Mikroprozessor erfunden wurde. Und das war im Jahr 1971, dass, eigentlich waren es zwei Firmen, Texas Instruments und die auch sehr bekannte Firma Intel, die haben ihren ersten Mikroprozessor vorgestellt. Also ein kleines IC, ein kleiner integrierter Schaltkreis, auf dem man auf einmal ganz, ganz viele von diesen Bauteilen, die wir hier noch gesehen haben, die man einzeln einlöten musste auf die Platinen, die konnte man dann auf ein kleines Stück Halbleiter Silizium bringen.
Kann man das erklären, so von der Quantität der Fläche her, wie viele Transistoren, Plättchen, Geräte, Schubladen mit winzig kleinen Spulen und wie viel dann auf einen so Mikroprozessor auf einmal drauf passt?
Ja, wenn wir hier nochmal reingucken, wir sehen hier die Transistoren, da sehen wir vielleicht ja mal 20 Transistoren hier auf der rechten Platine, sieht man 20 Transistoren, konnte man da drauf packen und der erste Mikroprozessor von Intel, der 4004, der hatte dann schon 2300 Transistoren. Auf einmal auf einer Fläche so groß wie ein Daumennagel. Also das war eigentlich auch die Entwicklung, die diese ganzen Computer natürlich total nach vorne gebracht hat.
Weil es raumsparender und wahrscheinlich auch erschwinglicher wurde, oder?
Richtig. Und solche Prozessoren, die haben dann auch nur noch, die haben eigentlich nur noch unter $100 gekostet zum Beispiel. Wir haben auch im letzten Podcast ja auch einen Chip kennengelernt. Das war der Speicherbaustein, den Herr Schönhardt für seinen Blackjack-Computer benutzt hat, weil er auf einmal ganz viel Informationen über die Karten speichern konnte. Aber auch da wieder ein Chip, der eben auch von Intel kam damals und wo man im Prinzip ganz viel Speicherkapazität hatte.
War das Geheimnis auch das Material dieses Chips oder war es nur die Neuentwicklung?
Ja, das Neue war, dass man eben ganz viele von diesen logischen Strukturen auf ein kleines Bauteil bringen konnte und dass das auch funktioniert hat und dass es billig herzustellen war.
Gibt es da den einen Helden, wo man sagen würde, ihm gebührt der ganz große Chip-Pokal oder war das so eine Parallelentwicklung und man kann das nicht mehr nachhalten?
Es waren schon viele Firmen, die gleichzeitig auch, oder mehrere Firmen, die gleichzeitig daran gearbeitet haben. Die Idee tatsächlich kommt von Jack Kilby, dem wir hier auch einen Meilenstein widmen, der bei Texas Instruments zum ersten Mal gezeigt hat, dass man mehrere Transistoren eben auf so einen Halbleiter bringen kann. Mhm.
Also
das war schon ein bisschen früher, 57 war das.
Wir sind jetzt viel kleiner und viel günstiger geworden und das war wahrscheinlich genau der Quantensprung, der dann wirklich in Richtung Homecomputer geht. Da gehen wir jetzt auch in Richtung Homecomputer.
Da gehen wir mal ein bisschen weiter.
Wir gehen vorbei am Roulette-Kessel, der von den Museumsbesuchern immer wieder in Schwung gebracht wird. Das ist eine andere Episode. Casino Computer nämlich.
Und wir stehen jetzt hier an einer Vitrine, in der wir auch ein Objekt zeigen, das auch ganz ikonisch und repräsentativ für diese Entwicklung ist. Es gab die Hobby-Elektroniker, die selber gelötet haben, die selber gebaut haben. Die hatten natürlich auch eigene Magazine, Fachzeitschriften. Und dann gab es auf einmal eine Fachzeitschrift, das war Popular Electronics. Und die haben einen Bauplan für einen Computer gedruckt. Mhm. Über mehrere Ausgaben ging das. Und man konnte auf einmal mit einem Chip von Intel, der damals verfügbar war, konnte man seinen eigenen Computer bauen. Und da kam diese Welt der Elektronikbastler, der Elektronikfreaks, mit denen, die auch eher an dieser Computerwelt interessiert waren, zusammen.
Und das war dann vom Kostenpunkt her wahrscheinlich der Megaschnapper, oder?
Ja, und wir sind jetzt hier angekommen. Also dieser Bausatz, der Altair 8800, der hat dann auch nur noch $397 gekostet.
Von der Größe her sind wir jetzt bei, ich sag jetzt mal so typisch für Frau, Schuhkarton, Winterstiefel.
Ja.
Von der Größe her. Und die Front ist in einem freundlichen Dunkelgrau und es sieht aber auch wirklich sehr retro aus, ehrlich gesagt. Es gibt ganz viele kleine rote Lämpchen und so Kippschalter. Sehe ich das richtig?
Richtig. Also das war noch ein sehr rudimentärer Computer, der eben aber einen Mikroprozessor hatte, um überhaupt die ganze Elektronik da reinzupacken. Wir haben ja den kühlschrankgroßen Rechner, Minicomputer gesehen. Und hier hatte man in der Basisversion nur diese Schalter. Und man musste wirklich bitweise über die Schalter das Programm eingeben, was natürlich super kompliziert war. Der hat dann eine ganz große Bewegung ausgelöst. Da haben sich dann auch Gruppen und Vereine gebildet, die sich auch Gedanken gemacht haben, was kann ich damit machen? Welche Elektronik kann ich anschließen? Kann ich eine Tastatur anschließen oder einen Datenspeicher? Und man hat natürlich auch überlegt, wie kann man eigene Computer bauen? Das war der Homebrew Computer Club, der sich im Umfeld der Stanford University, wir sind jetzt im Silicon Valley angekommen, gebildet hat, die sich genau angeguckt hat, welche Elektronikbauteile gibt es und wie kann ich damit Computer bauen?
Goldgräberzeit, oder?
Goldgräberzeit. Wir begegnen hier auch schon einem Protagonisten zum allerersten Mal. Also dieser Altair war 1975, kam er eben in dieses Magazin, wurde dann auch nachgebaut, wurde auch als Bausatz dann verkauft. Und es war tatsächlich unser Bill Gates, der für diese Maschine einen BASIC-Compiler gebaut hat oder programmiert hat. Und dieser BASIC-Compiler, das war ein Programm, das dann auch Bill Gates mit seiner Firma Microsoft auf Lochstreifen verkauft hat. Das war Papier. Also das erste Bill Gates Produkt war 2 Meter Papier. Und das konnte man einlesen und dann konnte man diese Maschine auch in BASIC, also einer einfachen Programmiersprache, programmieren. Und dann konnte man schon ein paar interessantere Sachen mitmachen.
Wir sind aber jetzt immer noch in Amerika, ne? Also ist noch nicht rübergeschwappt oder lief es dann parallel mit Europa, die Entwicklung dann?
Nein, das war jetzt tatsächlich erstmal in Amerika, dass man, obwohl es auch in Deutschland dann Projekte gab, also neu war ja zu diesem Zeitpunkt, ich konnte auf einmal in einen Laden gehen und mir alle Bauteile kaufen, die ich für einen Computer brauche.
Gab es denn fertige? Gab es noch gar nicht? Doch.
Es gab diese Bausätze. Ne? Das war eigentlich das, was dann in dieser Zeit so kam. Wir haben hier auch noch 4 andere Modelle und Sie sehen hier auch, das sind so einzelne Platinen, auf denen dann auch ja, die Logik drauf war. Die konnte man eben selber zusammenlöten. Dann hat man die so zusammengesteckt. Und das hat man dann als Bausatz über mehrere Monate aus den Zeitschriften aufgegriffen, ging in die Läden, in die Elektronikläden, wo man das kaufen konnte und hat dann daraus seinen eigenen Computer für wenig Geld zusammengebaut.
Wie früher der Bravo-Starschnitt jede Woche einen Teil vom Bauplan, vom Schaltplan.
Ein schönes Bild, ja.
Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus, weil jede einzelne von diesen Platten ja schon wirklich ultra kompliziert aussieht und davon stecken jetzt hier 2, 4, 6, 7 hintereinander. Also das muss ja unglaublich lange gedauert haben, bis man das allein vom Manuellen her fertig hatte, oder?
Ja, das war also richtig. Das hat man nicht an einem Abend zusammengelötet. Aber da kommen wir gleich zu, weil ein Computer, den man dann auch in Deutschland kaufen konnte, den konnte man tatsächlich an einem Abend zusammenlöten.
Da bin ich jetzt aber jetzt schon neugierig.
Ja, vielleicht machen wir noch einen Zwischenhalt bei einem ganz berühmten, bekannten und auch wertvollen Exponat, das wir hier zeigen im HNF. Das ist nämlich die Platine des Apple I Computers. Und der wurde im April 1976, also ungefähr ein Jahr, nachdem auch der Altair verfügbar war, als es diesen Homebrew Computer Club gab, da haben sich auch Steve Wozniak und Steve Jobs, die Mitbegründer von Apple, die haben sich da getroffen, kennengelernt. Und man hat darüber diskutiert, wie kann ich eigentlich mit den Bauteilen, den Mikroprozessor und den anderen TTL-Chips. Wie kann ich damit Computer bauen?
Also ich will jetzt nicht meckern, Herr Fiof, ne? Das ist ein sehr schöner 70s-Schreibtisch mit den entsprechenden Accessoires, aber den Apple I selber hätte ich mir ein bisschen glamouröser vorgestellt. Da ist kein Apfel, da ist nicht so ein Monitor mit so einem hinten so einem gewölbten. Das ist ja nur so nackige Technik.
Genau. Und das war eigentlich das Verrückte, dass die wirklich diese nackte Technik auch verkauft haben. Aber auch wir sind hier in einem Preis von 666 60 US-Dollar angekommen. Aber da steckten nur Bauteile von vielleicht unter 100 Dollar drin. Also schon diese Idee, mit Elektronik viel Geld zu verdienen. Aber weil es eben aus dieser Hobbyszene kommt, wurde diese Platine ohne Tastatur, ohne Gehäuse, ohne Bildschirm, ohne alles verkauft. Konnte man dann eben anschließen. Oben wurde der handelsübliche Fernseher angeschlossen. Man konnte eine eigene Tastatur anschließen. Man konnte auch ein Kassettenlaufwerk und nachher eine, also andere Speichermedien anschließen. Aber im Prinzip wurde diese Platine verkauft.
Aber die Zielgruppe ist ganz klar die Freaks, an die Nerds, an die IT-Fans.
Richtig. Und da kommen zwei Bereiche aber zusammen. Das eine waren wirklich diese Elektronikbastler, die auch eine Kompetenz hatten im Löten, hier in dieser Werkstatt, dass man zu Hause so Schaltpläne nachbauen konnte. Aber sowohl Steve Jobs als auch Steve Wozniak kurzfristig, die haben zu der Zeit bei Atari gearbeitet. Das war eine Firma, die diese Arcade-Maschinen auch gebaut, entwickelt und verkauft hat. Also hier kam schon sehr früh, das waren so diese digitalen Hobbybastler und auf der anderen Seite die Gamer zusammen, also die eigentlich nur Videospiele spielen wollten. Und ganze Baukomponenten hier im Apple I basieren auch auf Videoschaltungen, die von Atari letztlich kommen.
Also geklaut? Wenn man es jetzt mal...
Wird noch diskutiert.
Okay, ja gut, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich verjährt, schätze ich mal.
Das ist verjährt. Mhm. Aber da sieht man eben, man hat die Hobby-Elektroniker und dann hat man natürlich sehr schnell gemerkt, oh, super, das sind Maschinen, auf denen ich diese Videospiele, wo ich sonst immer einen Dollar einwerfen muss oder 25 Cent. Das eignet sich eigentlich perfekt, weil die Technik ganz ähnlich ist, dass ich eben auch auf dieser Maschine Videospiele spielen kann.
Und die Maschinen dann vielleicht auch besser verkaufen kann? So zum Zocken?
Natürlich, damit ist die Zielgruppe natürlich sofort immens gewachsen. Und das erste Produkt von Apple, das eben 1976 auf den Markt kam, für 666 Dollar verkauft wurde, davon wurden auch nur 200 Stück gebaut. Und vielleicht gibt es heute noch 70. Das ist nicht so ganz klar, aber für so eine Platine müssen Sie in der Versteigerung heute vielleicht 200.000, 300.000 Dollar bezahlen.
Und ich finde den Preis von 666, the number of the beast, das ist ja schon frech gewesen damals, oder?
Ja, da war natürlich, das war die Welt von Steve Jobs, der es ja immer schon mit coolen Marketing-Ideen hatte. Und, aber man hat natürlich bei dieser Maschine sehr schnell gemerkt, naja, so ganz nackt, wo ich wirklich alles noch drumherum baue, muss. Steve Wozniak hat selber auch noch aus Holz dann ein Gehäuse für diesen Computer gebaut. Das war nicht so richtig. Das konnte man nicht so richtig gut verkaufen. Vor allen Dingen für die Leute, die jetzt weniger an der Elektronikbastelei interessiert waren, sondern vielmehr an dem Zocken, an dem Gaming interessiert waren.
Und wie ging es dann weiter?
Die Technik schwappte dann ja auch nach Europa und nach Deutschland. Von 1976 gehen wir weiter ins Jahr 1981. Und da kam dann auch in Deutschland ein Computer auf den Markt, der sogar nur noch 99 D-Mark gekostet hat als Bausatz. Das war der Sinclair ZX81. Hier sehen wir jetzt noch den Vorläufer. Das war der ZX80. Das kann man sich gut merken, weil das das Baujahr ist. Ne?
Macht Sinn.
Aber das war dann auch die Zeit, als ich einstieg in diese Welt der Computer. Man ist zu einem Computerhändler in Düsseldorf, von Wuppertal nach Düsseldorf gefahren und hat sich den Sinclair ZX81 gekauft. Was hat man gekriegt? Ein kleines schwarzes Gehäuse mit Folientastatur, so groß wie ein Taschenbuch etwa. Und die Platine musste man selber zusammenlöten.
Vor allem die Tastatur, die ist ja wirklich winzig klein. Also da muss man ja schon filigranste Fingerchen haben. Die Anordnung ist, wie sich das gehört, aber das sind keine erhabenen Tasten, sondern das ist wirklich nur eine Folie, wo man wirklich aber genau zielen muss, ne?
Ja, das war überhaupt kein Komfort, aber gerade auch für junge Menschen hatte das eine unglaubliche Faszination. Ich muss mich outen hier, ich war zu der Zeit auch so ein Tech-Nerd, so ein Elektronikbastler. Ich habe meine eigene kleine Elektronikwerkstatt gehabt mit Lötkolben und allen Messgeräten. Und dann konnte man sich auf einmal für unter 100 Mark konnte man sich einen Computer kaufen. Natürlich hat man sich sofort die ersten Computerprogramme, die Spiele gekauft. Meine erste Software war ein Flugsimulator. Mhm. Super rudimentär, aber immerhin konnte man damit schon einen Landeanflug konnte man schon ausprobieren.
Also meinen wären Sie auch noch Pilot geworden. geworden. Nein, nicht wirklich. Aber die Faszination merkt man Ihnen ganz deutlich heute noch an. Und in Sachen Komfort ist ja dann Gott sei Dank noch einiges passiert. Also die Tastatur ist wirklich, ja, sieht aus wie aus einem Überraschungsei tatsächlich.
Ja, aber das war eigentlich so die Zeit. Und dann haben sich noch andere Firmen haben auch Maschinen entwickelt. Eine ganz berühmte Firma war natürlich Commodore. Die hatten erst den VIC-20. Und das war also, ja, das nannten die den Volkscomputer. Und der hatte dann eine richtige Tastatur, wie man sie von der Schreibmaschine oder von, ja, von der elektrischen Schreibmaschine kannte. Und das war natürlich irre, als man dann von dieser blöden Folientastatur auf eine richtige Tastatur wechseln konnte. Und da gab es dann auch schon bessere Grafik für. Man hatte auch schon ein paar Farben. Und dann natürlich der Klassiker, der dann ein paar Jahre später kam. Das war dann 1982 kam dann schon der Commodore, der C64 auf den Markt.
Der ist auch Legende, ne?
Die Legende, für die es dann unendlich viele Spiele gab, womit man Musik machen konnte, Grafik machen konnte, eine 8-Bit-Maschine. Und das war dann auch, ja, das war, da konnte man schon sagen, der Homecomputer ist wirklich bei uns zu Hause angekommen. Raus aus der Nische des der Hobbybastler, der Bausätze, dieses ja, Homebrew, also zu Hause zusammengebraut, hin zu Maschinen, die hat man sich im Kaufhof gekauft, konnte eine Stunde später dann sofort anfangen, die ersten Spiele zu spielen. Super.
Und der war wirklich dann auch so erschwinglich, dass man da nicht gleich einen Kleinkredit für aufnehmen musste. Ne? Was hat der gekostet?
Ich meine mal eine Werbung gesehen zu haben, je nachdem, wenn man die Floppy Disk oder so dazu genommen hat, da war man schon über 1200 D-Mark. Ne?
Aber dafür konnte er viel.
Ja, dafür konnte er viel und man hat vor allem ganz viel Software bekommen. Man konnte ihn auch selber programmieren im Basic oder auch im Maschinencode. Ich, wie gesagt, der Nerd. Ich habe dann auch tatsächlich diese Maschinen alle auch in Assembler, in Maschinencode programmiert, weil das viel schneller ging. Ja, aber das war eigentlich dann die erste Maschine, die dann auch, ich glaube, heute immer noch der meistverkaufte Computer der Geschichte ist.
Und die Spiele und die Geräusche zu den Spielen, das sind die Geräusche, die Eltern in den 80ern in den Wahnsinn getrieben haben, weil genau das aus Millionen von Kinderzimmern gequollen ist nach draußen. Statt, geh doch mal nach draußen, es sind Sommerferien, alle anderen sind im Freibad.
Wer bei Brotkasten an Graubrot und Krümel denkt, der war nicht dabei. Der Commodore 64, auch C64, wurde wegen seines schnittigen Designs von Fans liebevoll Brotkasten genannt. Ein Brotkasten ist grau-beige mit braunen und in der ganz früheren Version orangenen Tasten. Heiß auf den Brotkasten waren seit 1982 viele, sehr viele. Wie viele? Das lässt sich gar nicht genau ermitteln. Mindestens 12,5. Vielleicht aber auch 30 Millionen Exemplare vom C64 wurden verkauft. Damit hat die Idee von Commodore-Gründer Jack Tramiel gezündet. We need to build computers for the masses, not the classes. Wir müssen also den Computer für die Massen bauen, nicht für die Klassen. Das ging in Deutschland ab 1983 für 1.495 D-Mark. Der C64 wurde zum meistverkauften Computer seiner Zeit. Lange auch der meistverkaufte der Welt. Die Software gab es auf Disketten, günstiger aber auf Datasetten. Zum Zocken musste natürlich ein Joystick her. Und ja, es gab für den C64 auch Textverarbeitungsprogramme, Grafikprogramme und Lernsoftware. Aber der Brotkasten war für viele hauptsächlich eins: die Dattelkiste. Der Spielcomputer, der Einstieg zum Zocken zu Hause. Flipperspiele, Kampfspiele, Adventure-Rollenspiele, Jump and Run. Er konnte sie alle. Und alle, das sind rund 17.000 Spiele, die auf dem Commodore liefen. Heute wirkt die Grafik rührend, wie mit einer Handvoll Legosteinen gebastelt, damals mit 320 x 200 Pixeln. Treue Fans haben der C64 und seine Spiele noch immer. Wer nicht auf den Sound der Games verzichten möchte, auf YouTube gibt es zig Videos mit Compilations, das beliebteste Game, Melodien und Soundeffekte. Da kann man in Erinnerung schwelgen und wenn es sein muss, auch knapp 11 Stunden lang am Stück. Wie war das damals schön mit dem Brotkasten, dem Commodore 64?
Aber es war einfach auch ein großes Faszinosum und es macht doch einfach Spaß, ne? Und obwohl das wirklich verglichen mit heute rudimentärste Grafiken und Handlungen waren, oder?
Ja, aber das war, also ich kann das jetzt nur aus meiner Perspektive erzählen, das war total faszinierend. Es war also eine neue Technik, die im Prinzip ja an den Universitäten entwickelt wurde, in den Forschungslaboren, die auf einmal wirklich in die Kinderzimmer kam. Ne? Dass man eben an einer technischen Evolution auch so direkt selber teilnehmen konnte.
Und auch mit Gestalten selber, ne? Mit selber Programmieren und so. Das war ja schon auch nicht nur Konsument.
Man hatte es bei sich zu Hause, man konnte sie verstehen, die Technik, wie funktioniert das Programmieren. Und das war natürlich etwas anderes als beispielsweise die Mondlandung, ne? Mit 1969, als die Apollo-Mission zum Mond flog. Das war Raketentechnik, das hatte ja nichts mit mir zu tun. Also das war irgendwie ganz weit weg. Und diese Technik auf einmal ist mit den Homecomputern wirklich in die Wohnzimmer gekommen, in die Kinderzimmer, und es war absolut faszinierend.
Und das Schöne am HNF ist auch hier, so wie an ganz, ganz vielen anderen Stationen, dass man eben nicht nur gucken kann, Herr Fjof, man kann auch spielen.
Ja, wir machen das so, dass wir natürlich einige Emulationen hier laufen haben, aber man kann unsere ganzen, wir haben ganz viele Geräte, die funktionieren, und machen zweimal im Jahr, bieten wir das auch an, dass man es selber ausprobieren kann. Unser Retro Computing Festival beispielsweise. Da gibt es dann ganz viele Maschinen, die funktionieren, wo man sich wieder dran setzen kann und wo man es alles nochmal nachspielen kann.
Und noch ganz viele Erinnerungen an die Jugend.
Die bleiben nicht aus.
Also eine dicke Einladung an alle, die gerne nochmal eintauchen möchten in ihre Computerjugend und in die Vergangenheit der PCs.
Ja, das ist so. Und ja, ich hoffe, dass es so ein bisschen klar geworden ist, was eigentlich der Auslöser war, dass die Elektronik, die man für Computer brauchte, mit dem Mikroprozessor, dass es so wenig Bauteile geworden sind und dass sie so billig geworden sind oder so preiswert. Also, dass ich wirklich für bis zu unter 100 D-Mark meinen eigenen Computer zusammenbauen konnte. Das hat es halt vorher nie gegeben. Deswegen ist es auch nie in die, wir haben ganz am Anfang den Minicomputer gesehen, die PDP-8, Maschinen, die über $10.000 gekostet haben, je nach Ausstattung. Das hat sich natürlich niemand zu Hause hingestellt. Aber hier mit Apple I, mit den Sinclair-Maschinen, dann auch mit den Commodore-Maschinen kamen die Homecomputer in die breite Masse rein.
Haben wir alles abgedeckt, womit wir den Leuten Bock aufs HNF machen wollen?
Ja, also vor allen Dingen dann natürlich zu gucken, wie geht die Entwicklung weiter. Heute ist es natürlich so, dass die Heimcomputer, die wurden dann immer leistungsfähiger. Irgendwann wurden sie aber auch immer kleiner und wanderten in mobile Geräte rein. Wir haben hier ja noch am Ende der PC-Galerie den ersten Laptop, besser gesagt Schlepptop, der mit über 13 Kilogramm
gleich die Muckibude included.
Nicht wirklich zum mobilen Einsatz, aber das war dann so dieser Wandel, dass man von den Geräten, die man auf dem Schreibtisch stehen hatte oder auf dem Tisch zu Hause, dass man eben in den mobilen Bereich reinging, dass die Mobiltelefone leistungsfähiger wurden. Und ja, heute nutzen wir Computer überall, im Laptop, im Tablet, im Smartphone, aber auch im Auto. Und also das ist im Prinzip mittlerweile in allen Formen verfügbar.
Was für eine spannende Wanderung. Vom Märklin-Zug mit den ersten klitzekleinen gewickelten Spulen vorbei an der riesengroßen Minicomputeranlage, die wirklich so groß ist wie ein Kleiderschrank, haben wir heute eine interessante Reise über die Entwicklung der Computer gemacht. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, diese Reise auch mit anzutreten. Diese und viele andere hochgradig spannende Reisen im größten Computermuseum der Welt, im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, sind Sie herzlich willkommen.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.